Herzlich willkommen zur Folge 426 des Sneakpods auf unserem lavendelfarbenen Sofa. Hat sich der Mann eingefunden, der von einem Auto angefahren wurde, Robert Krüger.
Ich muss weg. Und Sie sind Christoph Bern.
Das bin ich wohl. Birnenkuchen mit Lavendel. Worum ging's, Robert?
Ja, das ist nicht so einfach zu erklären. Also, es geht um eine Begegnung der ungewöhnlicheren Art. Wir lernen eine junge Dame kennen. Sie ist alleinerziehende Mutter, zweier Kinder, etwas ältere Tochter und noch einen relativ kleinen. Also, der können alle schon laufen und sprechen, aber die Große fährt schon Moped und der Kleine geht noch zur Schule und spielt Fußball im Hof. Sie wohnt, es ist ein französischer Film, sie wohnt in Frankreich irgendwo auf dem Land, auf so einem Art Gutshof und züchtet Birnenbäume und verkauft Birnen und verkauft Kuchen, den sie daraus macht und Honig und so weiter und hat ein paar finanzielle Probleme, weil sich das alles nicht mehr so gut, also das läuft alles nicht mehr so gut. Das lief besser, als sie noch ihren Mann hatte, der ist aber gestorben. Und jetzt hat sie da gewissen Stress mit der Bank und mit der Finanzierung und was weiß ich nicht alles. Und die Kinder am Hacken und so weiter. Und während sie da so abgelenkt ist und mit ihren Gedanken bei ihren Problemen, eines schönen Tages fährt sie auf dem Weg nach Hause, so auf den letzten 100 Metern des Feldweges, bevor sie da an ihrem Hofgut ankommt, einen jungen Mann an, weil sie gerade irgendwie am Radio rumfummelt. Und fährt den, also rammt den so, der fliegt dann so über ihre Motorhaube, verletzt sich allerdings dabei nur leicht. Und während sie den jetzt irgendwie da so ein bisschen betüdeln will, ob dem was passiert ist, merkt sie schon, der ist nicht so, wie die anderen Leute sind. Und verhält sich erstmal so ein bisschen aus ihrer Sicht seltsam. Und sie nimmt den dann mit, weil es sind eh nur ein paar hundert Meter zu ihrem Haus. Und will halt Hilfe holen und er möchte aber nicht, dass Hilfe geholt wird. Er möchte eigentlich da lieber im Gras sitzen bleiben. Und irgendwann kommt er dann aber doch mit. Und dann lernen wir den eben kennen und sie lernt den kennen. Und der will halt erstmal bleiben. Das will sie nicht so wirklich, aber so nach und nach merkt sie, dass der ihr unter Umständen genauso viel zu geben hat, wie sie ihm jetzt an Pflege zu geben hat, nachdem sie ihn beim Auto angefahren hat. Also dass die sich gegenseitig durchaus ergänzen können. Und das Besondere ist halt, man merkt halt sehr schnell, dass er etwas anders ist. Und ich glaube, es wird im Film einmal gesagt, dass er Asperger-Autist ist. Und oder ich weiß nicht, ist das Autismus? Ja, ich glaube, es ist irgendwie eine dieser Spektrumkrankheiten. Ne? Oder Also er hat Asperger und das wird so ganz liebevoll dargestellt, weil am Anfang kriegen wir erstmal irgendwie nur mit, dass er recht ruhig ist und dass er irgendwie so ein bisschen im Umgang mit Menschen immer so erstmal zurückweicht und erstmal etwas reserviert ist. Und so nach und nach kommen dann so ein paar Besonderheiten in seinem Verhalten halt raus und so ein bisschen so OCD, dass er immer alles ordentlich haben muss. Und dann eben so Sachen, die ich irgendwie mal gehört hatte, die so aus dem ADHS-Spektrum bekannt sind, irgendwie so dieses gleichzeitige Wahrnehmen von allen möglichen Geräuschen und nicht priorisieren können, was Hintergrundlärm ist und was nicht. Das quält ihn so ein bisschen. Und eben dieses Zwischenmenschliche.
Das ist aber doch eher eine Autismusgeschichte, oder?
Ja, das sind ja alles so Spektrumssachen, die so ineinander überfließen. Also ich glaube, das kann man im Zweifel nicht so scharf trennen und vor allen Dingen wir können das jetzt, glaube ich, nicht trennen, weil wir da irgendwie wirklich, glaube ich, uns fehlt da wahrscheinlich ein Stück weit das Fachwissen.
Richtig.
Aber das sind so diese Dinge, die eben an ihm so besonders sind und wir haben dann eben eine Geschichte, die sich entwickelt zwischen den beiden. Er mag sie dann immer mehr und sie findet irgendwie auch was an ihm. Aber natürlich macht das jetzt, dass er jetzt in ihrem Leben aufgetaucht ist, jetzt nicht gerade alles einfacher mit der Bank und der Finanzierung und den Kindern und dem schlecht laufenden Geschäft und so weiter. Und dann hast du eben eine etwas holprige Romanze, die sich da entwickelt.
Klingt nach Ja, klingt ziemlich französisch.
Ja, absolut, absolut.
Oder wenn man es weniger nett ausdrücken will, klingt nach dem üblichen französischen Landklischee. Etwas kantige Charaktere in einer ländlichen Idylle, wo doch nicht alles so idyllisch ist und dann am Ende doch. Oder am Ende, ach egal, irgendwann doch. Oder dadurch, dass alle so ein bisschen unterschiedlich sind, ist es doch irgendwie kuschelig. Ist das so?
Ja, natürlich. Das wäre ja auch nicht eine französische Romantikkomödie, wenn das nicht so wäre. Natürlich ist die irgendwie anders, weil die männliche Hauptfigur einfach deutlich anders ist als jetzt die herkömmliche.
Aber selbst das kennt man doch aus den französischen, ja, nennen wir es Romantikkomödien. Oder
ich sag mal so, als jemand, der
Hintermondromanzen.
Als jemand, der jetzt kein Autist, egal welcher Ausprägung ist. Und auch ehrlich gesagt glaube ich, also ich weiß, einer unserer Hörer ist da auf jeden Fall einer. Aber ich selbst, ja doch, also ich, vielleicht kenne ich jemanden, von dem ich nicht weiß, ob es sicher so ist, aber ich vermute es. Aber unabhängig davon, also die Figur ist halt deutlich anders als sonstige Männer, die irgendwie in Romantikkomödien dargestellt werden und vielleicht ein bisschen sonderlich sind oder so.
Und um den Bogen zu der anderen oder zu der bekanntesten Asperger-Figur momentan in den Medien zu schlagen, hat er sowas Sheldoneskes oder, also ist er so eine Sheldon-Figur?
Big Bang Theory? Ich gucke kein Big Bang Theory, insofern kann ich das nicht sagen, aber es gibt natürlich, ich gucke Community und in Community gibt es ja Abed, der ist, glaube ich, der das Sheldon-Äquivalent in der passenden Serie, also in Community. Allerdings ist Abed halt auf die sind halt so auf One-Liner-Gags angelegt, ja. Das ist halt Figuren, die vielleicht so ein bisschen diese Verhaltensweisen zeigen. Und dieses in zwischenmenschlicher Interaktion etwas hölzerne und dadurch halt manchmal dann halt super lustige Sachen von sich geben.
Wird halt auch leicht zum Klischee, gell?
Richtig. Ich bin mir auch nicht sicher, wie viel Realismus jetzt hier in dieser Figur steckt, aber von der Sache her wirkt er sehr viel menschlicher und sehr viel dreidimensionaler, als ein Abed in Community wirkt. Und ich, wie gesagt, über Sheldon kann ich keine Aussagen treffen. Aber trotzdem hat es viel Humor hier. Also es ist sehr lustig, weil er halt immer Dinge tut, die irgendwie zum einen die Leute da vor den Kopf stoßen ein bisschen, weil sie halt unerwartet sind, die aber teilweise auch urkomisch sind. Also es wurde im Kino viel gelacht. Manchmal habe ich mich gefragt, lachen wir wirklich noch mit ihm oder lachen wir schon über ihn? Aber eigentlich findet es eine gute Balance, diesen Punkt nicht zu überschreiten. Also ich fühlte mich jetzt nicht irgendwie schmutzig dabei, darüber zu lachen. Ich glaube, das hat diesen Balanceakt, dass es komisch ist, was er manchmal macht, ganz gut gehalten, ohne dass wir ihn auslachen. Es sind dann halt so Situationen, dass er manchmal so knüppelhart die Wahrheit sagt an Stellen, wo du sie normalerweise nicht sagen würdest. Oder dass er halt, gibt eine so eine Szene da, taucht auf dem Markt, verkauft er dann irgendwie, hilft er ihr, Sachen zu verkaufen und es taucht ein Mann auf mit einer, der ist sehr klein, sehr dick, hat einen sehr runden Kopf und so eine sehr große Nase. Und er kommt so ins Bild und hält seine Nase so richtig dick in die Kamera, sodass du jetzt siehst, okay, er hat sich jetzt so vor ihm aufgebaut. Und dann, Schnitt, wir sitzen im Auto. Das hättest du ihm ja so nicht direkt sagen müssen. Ist halt so, ja, aber er hatte eine sehr große Nase. Und dann kannst du dir nur rückwirkend wieder vorstellen, was er jetzt dem Mann ins Gesicht gesagt hat. Und dass das natürlich am Ende auf so einem Markt als Verkäufer möglicherweise nicht die beste Strategie ist, dem Kunden zu sagen, dass sie aber eine sehr große Nase haben. Aber das sind dann halt so kleine, feine, subtile Lacher, die sind wirklich gut gemacht. Warte mal, mein Computer macht hier gerade Quatsch. Muss ich ihn kurz austreiben, dann können wir weitermachen. Die Hörer kennen das sicher, wenn der Computer mal Quatsch macht. So. Eine eher ruhige, schöne, kleine französische Komödie über eine Birnenfarmerin, wenn man das so sagen will, und einen jungen Herrn, der ist übrigens immer sehr adrett gekleidet, trägt immer einen Anzug und hat immer seinen Computer unterm Arm und ist auch sehr hübsch, hat er Bart, also ich glaube, der Schauspieler, das ist so ein ja, so ein französischer, so ein hübscher halt so. So ein, der hat wahrscheinlich noch eine Anhängerschaft an Damen, die das ganz toll fände, wenn sie da Birnenfarmerin gewesen wäre. Könnte ich mir vorstellen. Ist halt so ein Süßer.
Was hat es denn jetzt mit diesem Lavendel auf sich?
Das habe ich auch nicht ganz verstanden.
Ein besonderer Kuchen, den sie macht, oder was?
Nee, das habe ich auch ehrlich gesagt nicht so genau verstanden. Entweder habe ich nicht aufgepasst. Also es gibt Birnenkuchen in diesem Film, weil sie ja natürlich diese Birnen dort, diese Birnenbäume hat, um die es auch öfter mal geht. Die drohen dann irgendwie zu erfrieren, weil es nochmal Frost geben soll und so. Da müssen die ganz aufwendig beschützt werden. Und es gibt auch Kuchen, weil sie eben Kuchen macht, den sie auf dem Markt verkauft. Aber Birnenkuchen mit Lavendel, ich glaube, er sagt einmal, dass er das mag oder irgendwie so ähnlich. Aber so richtig vorkommen oder eine Rolle spielen tut er nicht. Es ist einfach nur so ein Titel halt. Ich kann ja auch nicht sagen, ob das der, ob das jetzt im Französischen auch so heißt oder ob es nur schlecht übersetzt oder schlecht gedingst ist. Du kannst ja mal auf der IMDb gucken, ob du das, du kannst ja besser Französisch als ich.
Ja, das ist nicht so schwer, das Birnenkuchen mit Lavendel. Das sollte sogar für dich möglich sein. Das Cadeau de Poix
nee,
avec
nee, dann,
du Lavande oder sowas?
Nee, dann heißt es anders. Dann geh doch mal auf die IMDb. Ich kann das jetzt unmöglich vorlesen. Schon allein, weil mein Rechner eine anderthalb Armlängen wegsteht und ich das nicht erkennen kann. Ja, also ich nehme an, dass das einfach so eine Geschichte ist, die möglichst romantisch klingen soll. Und dann hast du da auf dem Cover, hast du ihn im Hintergrund mit seinem Anzug und sie mit ihrem blonden, wallenden Haar. Übrigens eine sehr, sehr schöne Frau. Ich kannte die überhaupt nicht. Ich kannte in dem ganzen Film keinen einzigen Darsteller. Sie heißt, jetzt muss ich gerade mal etwas näher an meinen Rechner.
Virginie Efira.
Richtig, Virginie Efira. Ich hätte das jetzt nicht mal so aussprechen können. Ich kenne sie nicht. Ich kannte auch, wie gesagt, keinen anderen. Es ist ein Autorenfilm. Regisseur ist auch Drehbuchautor. Eric, kannst du das gerade vorlesen? Ist echt so klein und so weit weg. Eric Besnard. Ja, und? Hast du den Originaltitel gefunden?
Nee, bisher nicht. Wo steht der?
Auf dem Cover direkt.
Ah, Le Gute Merveille. Das heißt meines Wissens der Geschmack der Wunder. Kann das sein?
Okay, also was komplett anderes.
Ich würde sagen, der Geschmack der Wunder. Da gibt es für mich nicht so wahnsinnig viel Sinn, aber okay.
Ist, ja, okay. Naja, also wie gesagt, leichte plätschernde Komödie. Ich gebe der Sache 6,5 Punkte. Ich würde für Fans von französischen Komödien oder Fans von französischen Romantikkomödien, auch die gerne leisere Töne anschlagen und nicht so, also da wird jetzt nicht wie in manchen Romantikkomödien, wo es sehr holterdiepolter und etwas frivol oder so dahergeht, das haben wir hier alles gar nicht. Das läuft alles sehr ruhig und schön und so ein bisschen sanft dahin und das kann man sich gut angucken. Im Kino sind auch fast keine Leute gegangen. Die meisten haben sich gut amüsiert, glaube ich. 73% Daumen hoch gab es bei der Abstimmung. Also waren alle begeistert. Also nicht alle, okay, aber die meisten.
Wie viele Punkte hast du gegeben?
6,5.
Birnenkuchen mit Lavendel ist natürlich lustig. Wir haben ja wenige Tage vor. Du hast am 2., also jetzt am Mittwoch.
Ja.
Oder am Dienstag.
Was meinst du? War ich in der Sneak war, oder was?
Ja, genau.
Das war der zweite, glaube ich, oder der dritte. Eins von beiden.
Man würde meinen, dass wir haben uns ja letzte Woche zum Party machen getroffen.
Ja, der Stefan und ich berichteten in der letzten Sendung.
Ah, okay. Und haben lustigerweise einen Cocktail kreiert, der zu dem dieser Titel passen würde, wo nämlich Birne und Lavendel drin war.
Stimmt, ich erinnere mich. Den habt ihr am Schluss noch gebastelt. Ich weiß gar nicht, ob ich den probiert habe, weil ich erfahren musste.
Der war erstaunlich gut. Zwar hätte ich nie gedacht. Wir haben ja am Ende auch erstaunlich schlechte Cocktails gemacht, weil wir so in so ein Rumprobier-Laune gekommen sind am Ende. Natürlich mit bisschen besoffenem Kopf, ist ja klar. Und der war ziemlich gut. Ich hätte eigentlich erwartet, es war praktisch eine Brooklyn Damp Variante, also ein Birnenbrand ein Birnenbrand sauer im Endeffekt mit Zitronensaft und normalerweise ja Rosensirup. In dem Fall haben wir eben Lavendelsirup genommen und dann noch ein paar Grapefruit Bitters. Und ich hätte gedacht, dass der total seifig wird, weil Lavendel eben, hatte ich so das Gefühl, würde unheimlich vorschmecken, aber war gar nicht so. War sehr dezent und ein wirklich guter Drink. Ich muss mal machen, wenn ich nüchtern bin, ob er wirklich gut ist.
Ja, ich kann mich nicht erinnern, ob ich den probiert habe, aber es kann durchaus sein.
Und ich muss schauen, was für einen Namen wir ihm gegeben haben, weil wir hatten ja einen Werbetext damit bei uns, bei der Party.
Ihr habt ja da die ganzen, ich erinnere mich,
Kumpel, ihr hattet super Namen, tolle Namen. Ja.
Wo dem Stefan immer so das Gefühl, der hatte immer das Gefühl, er muss die Wortspielkasse rausholen und nochmal 5 Euro einfordern.
Der hat immer noch einen tollen Namen rausgehauen, wo wir dachten, okay, jetzt müssen wir noch einen Drink erfinden, damit der Name verbraucht wird. Aber zum Teil waren es echt schlimm.
Aber das heißt, du hast es aufgeschrieben, du kannst es nachgucken.
Ja, ich habe das aufgeschrieben, hoffe ich. Okay. Jetzt ist nur die Frage, ob meine Schrift noch so ist, dass ich sie lesen kann.
Ja, okay, das können wir dann nachreichen. Du kannst das ja in die Kommentare schreiben oder in den Artikel. Aber das bringt uns natürlich direkt zur Rubrik 2, nämlich die Droge der Wahl. Was hast du am Start?
Ich habe nicht den Whisky drin, den ihr mir geschenkt habt, weil der 63% hat und ich keine Zeit mehr hatte. Keine Zeit mehr hatte, ihn runter zu verdünnen. Deswegen habe ich einen genommen, den ihr mir in einem der letzten Jahre geschenkt habt, den oft getrunkenen, viel geliebten Jim Beam Signature Craft, den ich häufig trinke. Der
ja, ich erinnere mich, dass ich dir den, glaube ich, mal irgendwie überreicht habe. Genau. Ich habe dasselbe wie letzte Woche. Ein Meisels & Friends Pale Ale.
Also Bier.
Bier, genau. Bier ist auch noch ein gutes Thema. Echt? Ich hatte vor,
das ist neu für mich.
Ja, warte. Ich habe vor 2-3 Sendungen habe ich einen überdeutlichen Wink Richtung Hörer abgesetzt, dass man uns ja auch Bier schicken könnte, damit wir in der Droge der Wahl immer was zu trinken haben. Und im Gegensatz zu dir trinkt der Stefan ja, mit dem ich am meisten sende, auch Bier. Insofern ist es jetzt vielleicht in dieser Kombination mit dir jetzt nicht so interessant, aber
das ist vor allem für mich nicht so interessant.
Ja, das meinte ich ja. Was aber passiert ist, ist mein vielleicht etwas unverhohlener, sehr, sehr ungelenker, deutlicher Wink mit dem ganzen Zaun in Richtung Hörer hat Wirkung getragen und uns ist eine Kiste Biere der Welt zugeschickt worden. Von wem und was da drin ist und trinken werden wir damit anfangen, wenn der Stefan wieder in der Sendung ist. Ich habe jetzt nochmal meinen Meisels hier, weil die Kiste noch nicht leer ist. Ich habe das letzte Woche schon getrunken. Ich mache das jetzt hier nochmal auf.
Meisels, das ist ein bayerisches Bier, gell? Das
ist ein bayerisches Bier, ja.
Ja, ja. Weißbier machen die normalerweise, gell?
Ich glaube, ja. Ich
ja, meistens weiße, das sagt mir was.
Ja, genau.
Oh, toller Ton.
So, also nächste Woche geht's dann. Also ich hoffe nächste Woche. Ich muss mal gucken. Es sind 12 Flaschen, die uns geschickt worden sind. Und ich muss jetzt natürlich 6 davon erstmal zum Stefan rüber schaffen. Und dann werden wir die nach und nach hier in der Sendung leer trinken. Zum nächsten Thema. Auf.
Du hast aufgeschrieben Oscars. Hast du die Oscars gesehen?
Ja, habe ich. Du nicht?
Wow. Nee, ich nicht. Nee, ich hatte, da war irgendwas. In der Nacht vorher hatte ich, glaube ich, fast nicht geschlafen. Aus irgendeinem anderen Grund. Ich glaube, Kind. Und dann hatte ich wenig Lust, dann nochmal mir eine Nacht um die Ohren zu schlagen.
Ja, ich gebe zu, in der Nacht, wo sie waren, habe ich sie auch nicht geguckt. Ich habe dann am folgenden Abend, habe ich sie mir angeschaut. Und zwar habe ich sie geguckt auf der Webseite von ProSieben. Und im Stream. Und das ist ganz cool gewesen, weil offensichtlich hat niemand Werbezeit für den Stream gebucht, was dazu führte, dass es keine einzige Werbepause in dem Stream gab. Also man hatte so diese Animation von irgendwie Kamera fliegt von Chris Rock weg und macht irgendwie so dieses und nach der Werbung kommen wir zurück mit dem und dem, Schnitt und da sind wir wieder. Und das an allen Werbepausen, man sieht die ja, weil das sind ja diese amerikanischen anmoderierten, ausmoderierten Werbepausen. Aber wie gesagt, keine einzige Werbung in dem ganzen Ding, nicht vorne, nicht hinten, nicht nirgends. Und trotzdem ist das Teil 2:50 lang.
Oh, das geht aber doch.
Ja, gut, aber das ist auch so. Du setzt dich dann hier daheim hin, fängst das um 10 an zu gucken und dann denkst du irgendwann 0:50 Uhr, hallo, was ist hier eigentlich passiert gerade?
Ich muss mich übrigens entschuldigen bei meinem Kind. Es war natürlich nicht mein Kind schuld, sondern wir hatten in der Nacht vorher die Party, von der wir eben gesprochen haben.
Richtig, jetzt wo du sagst, genau, es war letzte Woche.
Die ging für die letzten doch ziemlich lang. Ich glaube, wir sind dann so um 4 ins Bett gegangen oder so.
Uiuiui, da sind aber noch einige länger geblieben als ich.
Genau.
Ja, vielleicht habt ihr den dann auch erst erfunden, als ich schon weg war. Das kann natürlich auch sein, den Drink.
Nee, ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, da war es noch da.
Also diese Werbetexte
nur noch Likör getrunken.
Habe ich, so, hab ich noch mitbekommen.
Jetzt in späten Zeiten geht dann nichts mehr. Also da ist dann, wenn sich keine Cocktails mehr machen lassen, dann trinken wir Grand Marnier. Komm, scheiß drauf.
Ah, ist ja auch nicht das Übelste, kann man ja mal machen.
Nö, eben.
Naja. Also
ja, und wie waren die Oscars jetzt?
Ja, es gab ja im Vorfeld der Oscars in Amerika einen riesen Skandal bezüglich der Tatsache, dass halt nur Weiße nominiert sind. Also sowohl für beste Nebendarsteller, beste Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin, beste Nebendarstellerin, scheißegal, alle weiß.
Wie ist jetzt deine Einschätzung? Ist es einfach Zufall gewesen oder steckt da tatsächlich irgendwas Rassistisches dahinter?
Naja.
Weil kann ja sein, dass zufällig eben dieses Jahr, keine Ahnung, keine Filme mit Schwarzen relevant genug waren. Also könnte sein. Ich weiß nicht, ob
das ja, ist. Ja, weil das muss man etwas differenziert betrachten, glaube ich. Es ist wahrscheinlich so, dass man der Academy, die jetzt die Auswahl getroffen hat, an der Stelle keinen Vorwurf machen kann. Also zumindest würde ich das so sehen. Denn da ist es ja so, dass jeder für sich, das ist ja kein Gremiumsentscheid oder so, sondern jedes einzelne Mitglied der Academy, und da sind ja auch ein Haufen Schwarze dabei, trifft für sich die Entscheidung, welche Filme oder welche Schauspieler er oder sie nominieren möchte. Und dann wird das alles zusammengekippt und bei der Vornominierung, also bei der, wer nominiert wird, ist das auch ein relativ komplexes Verfahren. Also du darfst dann irgendwie Leute nominieren und ach Gott, ich habe es mal gelesen, ich krieg's nicht mehr zusammen. Man kann sich das durchlesen auf der Wikipedia, glaube ich. Und das ist ein Verfahren, das musst du zweimal lesen, bis du es verstanden hast. Da werden irgendwie Stimmen auch kumuliert und komisch gezählt.
Aber
und
also offensichtlich werden dann die entstehen die Stimmen ohne vorheriges Wissen, was für ein Ergebnis rauskommen könnte. Also es wird dann praktisch nicht nachjustiert offensichtlich. Wenn die dann merken, okay, es sind keine Schwarzen auf der Liste oder keine Ahnung, irgendwas anderes.
Nee, machen sie nicht.
Dann justieren die das nicht nach.
Gell? Nein, da wird nichts justiert. Im Gegensatz, es wird von PricewaterhouseCooper irgendwie unter notarieller Aufsicht ausgewertet und da wird nichts dran rumgefummelt irgendwie und hinterher in irgendeine Richtung hingeschiftet. Aber der Punkt ist folgender. Die Kritik geht nicht an die Academy, dass da jetzt nur Weiße nominiert sind, sondern die Kritik geht an das System Hollywood, dass dass Schwarze einfach nach wie vor nicht die gleichen Chancen auf Rollen haben. Und da habe ich einen relativ beeindruckenden Zusammenschnitt gesehen. Ich meine jetzt gerade nicht sicher sagen zu können, bei wem das war, ob das irgendwie ich kann es ja nicht mehr sagen, was es war. Ich würde vermuten Last Week Tonight, aber ich bin mir nicht sicher. Ist auch egal. Es ging darum, dass sie halt, dass es keine ausreichenden Besetzungen von Rollen, die eigentlich von Schwarzen gespielt werden müssten, mit Schwarzen gibt. Also dass Hollywood an sich rassistisch ist, die hatten Dutzende Beispiele, die mir nicht mehr einfallen, wo in älteren Hollywood-Filmen, aber auch in heutigen Hollywood-Filmen Rollen sind, wo du sagen würdest, was weiß ich, die historische Vorbildfigur dieser Rolle war ein Schwarzer und gespielt wird er von, weiß ich nicht, John Malkovich oder keine Ahnung, oder irgendwie irgendeinem anderen Weißen und irgendwie, dass früher in Hollywood auch Indianerrollen von nicht eben von
ja gut, aber das ist ja schon lange her, gell?
Bitte?
Also das ist ja schon lange her.
Nee, aber du hast einen Film wie Der mit dem Wolf tanzt und die Hauptfigur, um die es geht, ist ein Weißer. Und
ja gut, aber
ja, man kann immer für jeden einzelnen Film kann man immer irgendwie das sagen, aber es gibt genügend Beispiele. Wie gesagt, guck dir diesen Zusammenschnitt an. Wenn ich ihn finde, werde ich ihn verlinken, aber ich kann es nicht versprechen, dass ich nochmal auftrage. Ja, aber
also jetzt bei Der mit dem Wolf tanzt, da geht es doch um so einen Offizier, der praktisch bei irgendwie, keine Ahnung, sich bei Indianern rumtreibt oder so, gell?
Ja, das mag sein, aber man kann dann so einen Film trotzdem
formulieren. Wie sollte es in der Zeit ein Schwarzer gewesen sein? Oder ist
das ziemlich
unwahrscheinlich, oder?
Um andere Minorities auch. Also du hättest jetzt in dem Film, das Drehbuch im Zweifel, ich will das jetzt auch nicht an dem Film aufhängen.
Achso, die Indianer wurden von Weißen gespielt, oder was?
Nee, aber der ganze Film dreht sich um indianische Kultur und um Native Americans und die einzig sinnvolle Rolle, die da überhaupt eine Chance hat, für irgendwas nominiert zu werden, weil sie halt groß genug ist in dem Film, ist natürlich wieder ein Weißer. Es hätte auch irgendwie wenigstens eine Nebenfigur geben können, die man so prominent ins Licht drückt, dass sie eine Chance hat, hier für Best Supporting Role nominiert zu werden. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht an dem Film aufhängen. Es gibt aber in diesem Zusammenschnitt, den ich gesehen habe, gab es auch Dutzende Beispiele, wo du ganz klar sagst, wenn man da mal ganz kurz drüber nachdenkt, hier wird eine Rolle gespielt aus einem historischen Zusammenhang, und es war ein Schwarzer im Original. Warum spielt ein weißer Schauspieler diese Rolle? Das ist doch völliger Blödsinn. Und wenn man sich das so in der Masse dieses Zusammenschnitts anguckt, gut, wahrscheinlich war der jetzt auch halt extra so rausgesucht, aber die Menge an Dingen, die mir da vor Augen geführt wurden, allein brachte mich schon zum Nachdenken, wo ich dachte, diese Menge an Beispielen allein ist eigentlich schon ein Skandal. Ob es jetzt noch mehr gibt oder ob das alle sind, ist eigentlich irrelevant. Und die Frage ist halt, haben in Amerika, kommen schwarze Schauspieler für gewisse Rollen überhaupt in Frage? Oder ist dieses System an sich und die Art, wie die Rollen besetzt werden, schon irgendwie rassistisch? Also haben einfach Leute keine Chance, Schwarze keine Chance, überhaupt für gewisse Rollen in Betracht gezogen zu werden, auch wenn es eigentlich irrelevant sein sollte, ob dieser Schauspieler, der die Rolle von irgendeinem Rom-Com-Lied jetzt schwarz oder weiß ist. Aber das kriegt dann am Ende immer Jason Bateman oder sowas, ja, und Idris Elba nimmt man dann als den Bösewicht oder so. Oder den Typen, der zwischendurch irgendwie versucht, ihm die Schnecke auszuspannen und dann verhauen werden muss oder so. Und dieser inhärente Rassismus sorgt dann halt dafür, dass am Ende die Academy die auch nicht nominieren kann, weil die hatten halt einfach nicht die Gelegenheiten, diese Rollen zu spielen.
Ja, logisch.
Und das war, glaube ich, das, wo die Diskussion daraufhin abzielte. Und jetzt hat ja Chris Rock als Moderator dieses Jahr das ganze Ding durch den Abend geführt und hat halt versucht, mit diesem Thema auch humoristisch umzugehen oder es trotzdem aber nicht unbeleuchtet zu lassen. Für meinen Geschmack, und da muss ich jetzt vielleicht sagen, dass ich das im Vorfeld nicht so komplett mitgekriegt hatte. Ich hatte es so ein bisschen gehört und dann zog sich das aber wirklich durch den ganzen Abend. Und er hat dann auch nicht irgendwie nach seinem Opening-Monolog oder so von dem Thema gelassen, sondern er ritt da weiter drauf rum. Ich glaube, das war ein Balanceakt, den er ganz gut hingekriegt hat. Allerdings muss ich sagen, fand ich seine Moderation jetzt nicht so begeisternd, wie ich manchmal schon dachte. Da hat jemand es wirklich humorvoll hingekriegt. Es mag auch daran liegen, dass ich Chris Rock als Comedian finde ich den cool, aber so als Moderator eines Abends mit seiner Kreischstimme, das macht mir manchmal ein bisschen zu schaffen, dem Kerl zuzuhören, weil es ist die Stimmlage, in der der spricht, ist einfach schon sehr fies. Und ja, manche der Gags haben echt bitter gesessen und manches war so, ich dachte, okay, hätte man auch irgendwie witziger machen können. Ansonsten, der Typ, der für besten Song ausgezeichnet wurde, für das Lied aus dem neuen Bond-Film, aus Spectre, der hat seinen Song da live performt. Das hat mir den Ohren wehgetan. Also ich verstehe jetzt nicht so wahnsinnig viel von Musik, aber für meinen Begriff war das schief und krumm und arg an der Zehnagel-Hochrollgrenze. Das habe ich vorgespult, das fand ich ein bisschen gemein. Lady Gaga hat einen Song aufgeführt, der sich um sexuellen Missbrauch dreht und stand mit sexuellen Missbrauchsopfern, also Survivors, wie sie sich betitelt haben, auf der Bühne, die alle so Schrift auf den Armen hatten und dann so die Faust hochgereckt haben. Das war ein sehr emotionaler Moment und das war schon so ein bisschen schwer dann an der Stelle.
Ja, aber gut, dann ging es um den Film, der wahrscheinlich auch...
Ja, klar. Also
ging es wahrscheinlich um den Film, der bester Film geworden ist, gell?
Nee, das kam, glaube ich, im Vorfeld dessen, ja. Wobei der bester Film, das Ding ist ja die allerletzte. Das machen sie ja mittlerweile sehr clever, also damit sie da nicht 10 Filme am Schluss in diesem in the nominees are und dann müssen sie da so 10 Dinger runterrattern, damit sie jeden einzelnen ein bisschen mehr würdigen können, wird über den Abend verteilt, kommen immer mal wieder
die besten Filme.
Kommen immer wieder zwei Moderatoren oder zwei solche Laudatoren auf die Bühne und stellen zwei von diesen Filmen vor und dann kommt aber nicht die Auszeichnung, weil noch sind nicht alle vorgestellt, sondern die streuen sie so über den Abend und am Schluss der letzte Preis ist dann bester Film. Spotlight ist es geworden. Wir haben ihn vor ein paar Sendungen ja hier auch in der Sendung gehabt. Der Vice President Joe Biden war da gewesen und hat auch nochmal eine Ansprache zum Thema sexuellen Missbrauch gehalten. Und ja, das war alles relativ rund. Ich hatte irgendwie im Vorfeld gehört, Obama wäre nicht gekommen wegen der Nicht-Nominierung von Schwarzen. Das habe ich jetzt aber nur so nebenbei aufgeschnappt. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Klingt nach einer fiesen Scheißhausparole.
Wie gesagt, das habe ich nur so nebenher gehört von irgendwie. Ich kann die Quelle nicht mehr nennen. Und ich würde es jetzt auch nicht beschwören, dass es so ist, weil, wie gesagt, da habe ich keine richtige Quelle für. Joe Biden war da und ansonsten, was mir auch aufgefallen ist, ist, viele Stars nicht da waren. Also es scheint tatsächlich immer mehr so zu sein, Leute, die nicht nominiert sind, kommen einfach nicht. Und selbst Leute, die in Filmen gespielt haben, die für einiges nominiert sind, wenn sie selbst dann, also zum Beispiel Tom Hanks, ich habe Tom Hanks nicht gesehen. Bridge of Spies war in mehreren Kategorien nominiert und der Typ, der die Nebenrolle gespielt hat, ist auch ausgezeichnet worden, beste Nebenrolle. Und Tom Hanks, also zumindest die Regie hat im Publikum, habe ich ihn nirgends jetzt mal irgendwie eingefangen gesehen. Ich habe die Vorberichterstattung nicht geguckt. Vielleicht war er auf dem roten Teppich, aber ich habe keinen George Clooney gesehen, ich habe keinen Brad Pitt gesehen, ich habe keine Angelina Jolie gesehen. Ich habe, ich könnte jetzt noch weitermachen. Also viele Leute einfach, wo man das Gefühl hat, so dieses Branchentreffen Hollywood und alle großen Stars kommen, irgendwie ist es nur noch, es kommen die, die irgendwas zu erwarten haben. Und bei Tom Hanks, so ja, okay, ist vielleicht nominiert für beste Filmmusik und beste Regie und beste, ich weiß jetzt im Einzelnen nicht, aber der war mehrfach dabei, Bridge of Spies. Und er aber halt nicht, als bester Hauptdarsteller kommt er nicht. Und ja, Will Smith hat das Ding wohl auch boykottiert und ist auch nicht gekommen, weil er nicht nominiert wurde hier für Concussion. Und weil er jetzt auch, dann wäre er vielleicht der einzige Schwarze gewesen, der da nominiert worden ist. Ehrlich gesagt, ich habe Concussion gesehen, wir haben ihn hier auch besprochen. Ich hätte Will Smith da nicht für nominiert. Also
Der kann ja nächstes Jahr nominiert werden für Suicide Squad.
Ja, okay, das warten wir dann mal ab. Ja, also wie gesagt, also dass jetzt Will Smith nicht nominiert wurde gegen Marziana, also gegen Matt Damon und gegen die ganzen anderen Kandidaten, die da für beste Hauptdarsteller nominiert waren, das finde ich nicht Rassismus, das finde ich einfach nur richtig. Weil ich habe Concussion gesehen, ich fand ihn auch nicht schlecht, aber das war keine beste Hauptdarsteller, ganz und sicher nicht.
Ja, wie du gesagt hast, das Problem liegt schon früher.
Ja, eben. Ja, naja, also, Oscars, ich war mit den Ergebnissen soweit zufrieden. Die ganzen Technik-Oscars hat alle Mad Max Fury Road eingesammelt. Star Wars ist leer ausgegangen.
Muss ich wohl jetzt doch mal noch schauen.
Oh ja, den musst du schauen. Also deine Schwester hat ihn ja neulich nochmal nachgeholt und hatte hier in der Sendung auch nochmal kurz drüber geredet. Vor einigen Wochen. Sie meinte, das sei schon was für die Kinoleinwand und sie hat ihn bei der ersten Sichtung auf dem kleinen Fernseher dann doch nicht so brachial gefunden. Hat ihn dann aber wohl gleich noch ein zweites Mal geguckt und fand ihn dann schon wieder besser. Das war jetzt so mein aus dem Kopf Wiedergeben dessen, was sie gesagt hat. Die Hörer werden jetzt wahrscheinlich alle besser wissen, was sie gesagt hat, weil sie besser sich erinnern können als ich. Aber ich finde, du solltest ihn angucken. Also wir waren eigentlich alle begeistert. Auf die eine oder andere Art. Und wenn du die Möglichkeit hast, den Sound dick aufzudrehen und dich nicht ablenken zu lassen, was natürlich schwer ist mit Kind, aber dann mach das. Also du musst es wirken lassen. Bilder und Geräusche.
Ich muss dich leider kurz verlassen, es tut mir leid. Okay. Ich erkläre es gleich.
Tja, da ist er weg. Warten wir es ab, bis er zurückkommt.
So, bin wieder da.
Da ist er wieder. Was war los?
Babyphone ist amok gelaufen. Theresa liegt im Bett und schläft und das Sendegerät vom Babyphone ist wohl leer und deswegen piept dann das Empfangsgerät und zwar im Wohnzimmer die ganze Zeit und ich denke, das hätte man wahrscheinlich im Hintergrund
gehört. Das macht ja auch den Saugroboter nervös, also das kann man ja nicht, kann man nicht genau anlassen.
Ja. Was anderes, eben hat, ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hört, wahrscheinlich, hat mein Skype nee, nicht Skype, mein Twitter irgendwie eine Nachricht gesendet, dass mich irgendjemand gefafft hat oder so. Das weiß ich nicht, wie man das ausschaltet. Ich habe nämlich erst seit dieser Woche Windows 10. Ich habe keine Ahnung, wie ich Twitter ausschalte.
Ich habe keinen Windows 10 Rechner in meiner persönlichen, in meinem Zugriff. Da kann ich dir da leider überhaupt nicht helfen. Aber ich nehme an, da wird es irgendwo eine Einstellung geben.
Ja, das ist ja, ich hatte ja vorher Windows 8, war sehr unzufrieden. Und bin sowohl von dem Wechsel auf Windows 10, wie das funktioniert hat, sehr zufrieden. Es ist wirklich so, dass man direkt da weiterarbeiten kann, wo man aufgehört hat. Und dass sich es trotzdem wieder ein bisschen mehr wie früher anfühlt. Also so wie Windows 7 und davor. Also ich habe halt wieder eine Startleiste und ich weiß, wo alles ist. Und ja, es ist halt nicht dieser App-Quatsch, was wir bei Windows 8 hatten. Aber das, ja, brauche ich ja keinem da draußen erklären, das wisst ihr ja alle. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, also Twitter ist halt irgendwie, dieses App-Ding ist ja immer noch integriert darin, praktisch jetzt in der Startleiste. Nee, im Startmenü, nicht in der Startleiste, im Startmenü. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie ich es ausschalten soll. Also
ich wusste nicht mal, dass das da integriert ist. Also auf meinem, ich habe ja nur ein Mac und da hat man so einen Twitter-Client, wie man den so auf dem Telefon hat. In meinem Fall halt auch Tweetbot. Und den macht man auf und wenn man den zumacht, dann nervt er auch nicht weiter. Also kann dir wirklich nicht helfen, keine Ahnung. Ich habe mit Windows 10 ein paar Mal im Firmenkontext zu tun gehabt, aber da bei diesen Installationen war natürlich nie irgendwo ein Twitter-Account eingetragen, weil das dann alles irgendwie Office-PCs oder meistens sogar PCs waren, die nur die von niemandem persönlich als eigener Rechner verwendet werden, sondern sie irgendwie so Funktionen haben, wie irgendwo im Lager rumzustehen und für 20, 30 Leute gleichzeitig zu sein oder so. Und da trägt niemand seinen Twitter-Account ein.
Tja, dann müssen wir hoffen, dass ich jetzt die nächste halbe Stunde nicht so oft gefafft werde.
Hör einfach auf zu twittern, während wir hier reden. Dann fucken die Leute dich auch nicht.
Das fällt so schwer.
Ja, getwittert hast du bestimmt auch während des Dresden-Tatorts. Denn den hast du hier eingetragen und ich kenne dich doch. Du guckst doch kein Fernsehen mehr ohne Twitter.
Stimmt tatsächlich. ja, hast du ihn auch gesehen, ja?
Nein, ich bin im Moment im Umzugsvorbereitungsstress. Ich werde ja in Kürze umziehen. Und ich habe heute versucht, meine Bar zu verpacken. Ich habe auch schon etwa ein Drittel der Bar habe ich schon umgezogen in die neue Wohnung. Einfach
davor graut mir auch am meisten, die Bar umzuziehen. Es wird so fürchterlich umfangreich.
Ich habe alle Kisten, die ich, wenn wir kurz den Ausflug machen wollen, ich habe alle Kisten, die ich irgendwie mal gehabt habe, wo Flaschen geliefert wurden. Wenn ich so Schnaps und so einen Kram bestellt habe, kriegt man ja immer solche schönen Kisten, die so Spezialanfertigungen sind mit so einzelnen Fächern für einzelne Flaschen. Ich habe diese Kisten nie weggeschmissen. Ich habe die alle aufgehoben. In meinem Keller stapelten sich Dutzende von diesen Kisten. Ich habe die alle hochgebracht, wir haben die alle voll gemacht. In der Bar waren immer noch Flaschen. Und dann ist so dieser Moment, wo du denkst, und was mache ich jetzt? Jetzt könnte ich normale Umzugskartons nehmen, aber die kannst du ja nicht voll machen mit Flaschen. Und wenn du sie leer lässt, dann kippt alles drin um und dann sind sie ungleichmäßig beladen und so. Das will man ja alles nicht.
Nee, also dann ist es gut, wenn man die Wohnung eben überschneidend hat.
Genau. Und genau das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann alles in die einfach in den PKW geladen und haben es rübergefahren und haben es hier auch schon ausgepackt, haben die Kisten wieder mit zurückgenommen. Genau. Das heißt, ich kann jetzt weitermachen. Aber das sind so Momente, wo du dann auch denkst, das kann nicht sein. Ich habe jetzt so viele von diesen Kisten. Der ganze Keller war voll mit diesen Kisten. Und es reicht nicht.
Ja, kraut mir auch davor.
Bei dir wird es dann noch schlimmer. Du hast dann noch eine größere Sammlung als ich.
Ich habe auch mehr Kisten.
Ja, aber es wird trotzdem
nicht reichen. Es wird richtig furchtbar, ja. Also es hat auch, irgendjemand hat jetzt bei der Party wieder gesagt, so das Buffet umzuziehen, das wird das Schlimmste, oder? Und dann habe ich gesagt, eher der Inhalt. Weil ja, das Buffet, ja, okay, da brauchen wir ein paar starke Männer und
Buffet meinst du diesen Buffet-Schrank? Das muss man vielleicht
diesen Buffet-Schrank, genau.
Das ist ein riesiges Ding.
Und das ist so groß, also man kann es in drei Teile zerlegen, aber trotzdem sind die Einzelteile immer noch so groß, dass man sie nicht durchs Treppenhaus bekommt, weil es halt einfach nicht um die Kurve passt.
Wie habt ihr das reinbekommen?
Über den Balkon. Wir wohnen ja zum Glück im Erdgeschoss.
Ach du Scheiße.
Ohne das wäre es nicht gegangen. Ja.
Ja, okay, aber bei euch steht auch ein Umzug bevor, irgendwann, vielleicht dieses
Jahr? Ja, ist noch ein bisschen hin, vielleicht noch dieses Jahr, mal sehen. Aber das wird auch lustig.
Ja,
Aber du wirst es erleben.
Ja, sicher. Bei mir sind es noch 2 Wochen. Das wird sehr viel schneller gehen.
Echt? Sind es 2? Ist nicht. Nee, in einer Woche ist doch, oder?
Nee, eine weiter noch.
Ah, okay.
Also, nee, in einer Woche ist erstmal Stefan dran.
Ja, ich dachte da.
Ja, das war so ein bisschen oszillierend. Wir werden auch an diesem Wochenende wahrscheinlich schon einiges bewegen. Aber der Hauptumzug ist in 2 Wochen.
Okay, dann muss man gucken, ob ich da kann. Wenn ich sehe, weil dann bin ich, glaube ich, auf einer anderen Hochzeit.
Dann liefst du halt am ersten Wochenende, ist auch okay.
Ja, genau. Ich glaube, eher das. Aber gut, das sind jetzt Planungen,
das gehört nicht in die Sendung. Wirklich,
das gehört nicht da rein. Lass uns zum Dresden-Tater zurückkommen.
Ja, richtig.
Die haben ein neues Team.
Ich habe es vorhin mit meinem Auge ganz kurz gesehen, ja.
Früher war das, glaube ich, dieser Tomala.
Tomala und
Tatort, ne?
Dresden, Buske, genau.
Ja, habe ich so gut wie nie gesehen, weil also ihr operiertes Gesicht oder zusammengespritztes Gesicht, das war mir einfach zu viel. Und ja, ihre Schauspielerei, das hat mich alles. Also es gibt kaum Frauen, die mich mehr abturnen. Also ihre Tochter gehört da zum Beispiel dazu. Aber nee, brauche ich nicht.
Ging mir genauso, aber ich mochte Martin Wuttke so sehr, dass ich es trotzdem manchmal geguckt habe. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich mag
jetzt Tomala auch nicht. Neues Team, alles Frauen. Das erste reine Frauenteam überhaupt. Auch eine gute Chemie, also mit dann noch ein Chef, der so ein verknöcherter alter Ossi-Spießer, also totales Klischee. Ich sag so klischeehaft, weil es so klischeehaft gezeigt wurde. Überhaupt ein bisschen zu viele Klischees, also war zum Teil ein bisschen anstrengend. Aber insgesamt fühlte sich's schon gut an. Aber mir, also ich möchte es nicht spoilern, aber also mir war der Downer am Ende doch ein bisschen zu heftig. Also wo ich dachte so, oh, also mit so wie soll ich es ausdrücken? Mit so einem schlechten Gefühl aus dem Tatort rausgehen, boah, das macht keinen Spaß. Also es war so,
Aber du bist auch normalerweise, bist du doch gar kein so Tatort-Gucker, aber trotzdem, also gut, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht viele Tatorte im Kopf, wo man wirklich so mit so einem Downer rausgeht.
Ja, genau. Meistens ist es dann am Ende doch so, dass es sich so ein bisschen auflöst und so. Ja, ist halt auch, ist halt geklärt und dann ist auch wieder gut, gell?
Meistens zumindest, ja. Bis auf den Tatort, wo Franziska, wo in Köln die Mitarbeiterin gestorben ist, wo die eine Schauspielerin ausgestiegen ist. Der war schon hart.
Okay, ja, habe ich jetzt nicht gesehen. Also das stimmt, ich schaue nicht alle Tatorts, ich schaue so ein paar Teams schaue ich und die schaue ich dann auch meistens. Ich habe das früher nicht gemacht, ich bin da nicht mit reingewachsen, aber Theresa ist so ein alter Tatortschauer gewesen oder jedenfalls so ein bisschen und dadurch hat sich das bei uns schon auch so eingewöhnt und ja, ich meine, zum Tatort twittern ist halt auch, ist halt auch so ein festes Ding, ne? Sonntagabend besteht Twitter nun mal aus Tatort.
Okay, also Dresden würdest du aber trotzdem empfehlen zum Weitergucken, weil das Team gut ist, oder hat dich der Downer
jetzt
so
abgeschreckt, also dass du sagst? Ich schaue mir das schon nochmal an. Also ich bin gespannt, wie das mit den Klischees weitergeht, weil das könnte schon anstrengend werden. Aber so jetzt zum Auftakt war es total in Ordnung, fand ich.
Das ist doch schön.
Ja.
Jo. Warst du wählen heute?
Ah, oder nee, ich bin doch Bayer mittlerweile.
Du bist ja Bayer mittlerweile.
Ich bin ja leider Bayer. Wieder. Ich war nicht wählen. Du warst wählen, nehme ich an.
Ich war wählen, ja. Aber ich habe ehrlich gesagt durch meinen Umzug noch gar nicht geguckt, wie es ausgegangen ist. Ich will es mir jetzt auch nicht von dir spoilern lassen.
Echt nicht? Okay, gut.
Nee, okay.
Auch so ein Downer.
Ja, okay, ich dachte es mir schon.
Ja.
Nee, aber ich habe alle meine, also ich wollte ja zuerst, hatte ich überlegt, ob ich alle 93 Kreuzchen separat setze.
Das, sowas mache ich ja gern bei Kommunalwahlen.
Das war mir dann doch zu blöd. Ich glaube, ich habe 25 oder so, habe ich so gesetzt und dann habe ich den Rest so, okay, hier und dann in die Liste und weg.
Doch, das habe ich früher immer bei Kommunalwahlen so sowohl kumuliert als auch panaschiert, als auch Leute weggestrichen, als auch Listen gewählt, was totaler Blödsinn ist, weil überhaupt keine Stimmen übrig blieben. Aber egal, alles was geht. Dann habe ich irgendwann erfahren, dass irgendwie die Stimmen oder diese Wahlzettel erst ganz am Ende ausgezählt werden und dass praktisch erstmal so diese ganz leichten Zettel ausgezählt werden, um sich halt so einen Überblick zu verschaffen. Das heißt, diese vorläufigen Ja, vorläufige Endergebnisse oder diese Hochrechnungen, diese späten Hochrechnungen, die praktisch ja schon auf die erste Nachkommastelle exakt sind, die werden halt dann schon veröffentlicht, wenn meine Zettel noch gar nicht ausgezählt wurde. Wo ich mir dann denke, das ist dann doch irgendwie, als hätte ich nicht gewählt, gell? Also natürlich bin ich dann im Endergebnis dabei, aber ist natürlich so eine rein psychologische Sache nur.
Das ist sehr psychologisch, ja. Also, ja. Naja, aber das ist, ich finde das ganz, ganz schön, diese Möglichkeiten, die man da hat. Also halt recht einfach, wenn man jetzt wirklich nicht sich groß damit befassen will. Man geht da rein, man macht sein Kreuzchen da bei die Partei und dann geht man wieder. Und dann hat man alles gemacht. Dann hat man seine 93 Stimmen vergeben und fertig. Wobei was passiert eigentlich, wenn ich eine Liste wähle, die weniger als 93 Drittel Parteien, Listenkandidaten hat, weißt du das? Das ist ja so,
die weniger als was hat?
Ich kann ja jedem 3 Stimmen geben, maximal.
Ja.
Und wenn ich jetzt,
hast du Stimmen übrig.
50 Leute, wenn da jetzt 50 Leute draufstehen auf der Liste,
ja,
und ich gebe 93 Stimmen, also kreuze ich einmal komplett runter und einmal bis auf die letzten 7, dann habe ich 93 Stimmen vergeben.
Ja.
Wenn jetzt aber auf der Liste nur 10 Leute stehen und ich kreuze oben die Liste an, dann habe ich 30 Stimmen.
Hast du Stimmen verschenkt, klar.
Okay, also die habe ich dann verschenkt. Die werden dann nicht trotzdem an die verteilt.
Nee.
Okay. Ja gut, da hatte ich nicht drüber nachgedacht. Das war jetzt in meinem Fall auch irrelevant, aber weil ich glaube, die Listen waren auch alle fast groß genug, um dass das gar nicht passieren konnte. Das wäre auch blöd.
Die füllen die dann ja auch.
Ja, würde ich gerade sagen, das wäre als Partei auch blöd, mit so wenig Leuten anzutreten. Ja. Außer du hast nicht mehr.
Okay, aber dann musst du dich eh fragen, was du bei dieser Wahl zu suchen hast, ne?
Ja, naja, gut, egal. Aber das ist halt auch sowas, wenn du jetzt so eine kleine Splitterpartei bist und denkst dir, okay, wir kommen sowieso mit maximal einem irgendwie ins Parlament oder wo auch immer man dahin will, in irgendeinen Beirat oder
wenn
so.
Wenn überhaupt, ja.
Wenn überhaupt, und dann kriegst du schon mal ein Listenkreuz von irgendeinem Verwirrten. Und dann gehen da noch die Hälfte der Stimmen flöten, weil nicht genug Leute aufgestellt hast. Da kannst du nicht,
also ich hatte einen Klassenkameraden, der in einer Partei war und der eben auch damals noch total jung war. Das war eben, wir kamen gerade aus der Schule. Und der stand dann, der stand auch. Und der stand eben auch auf der Liste bei der Kommunalwahl, aber der stand eben ganz unten. Das heißt, oder eben auf dem drittletzten Platz. Also das heißt, wenn oben irgendwie 3 Leute oder 4 Leute, bei 4 Leuten Stimmen kumuliert wurden oder sogar bei weniger, dann blieben halt für ihn keine Stimmen übrig, selbst wenn die Liste gewählt wurde. Ja? Klar.
Ja.
Und die habe ich dann gefragt, warum trittst du überhaupt an, wenn so sicher ist, dass du nicht reinkommst? Wenn schon, im Endeffekt hat er auch gesagt, es kommen so und so viel, also es lässt sich im Endeffekt vorausberechnen, wie viele von der Liste überhaupt weiterkommen, und die unten, die kommen eh nicht rein. Und da hat er gesagt, das liegt einfach daran, bei dieser Wahl stehst du halt ganz unten auf der Liste und bei der nächsten Wahl stehst du halt vielleicht schon weiter oben. Also es ist eben im Endeffekt an die Zukunft gedacht.
Ja, parteiinterne Politik sozusagen.
Genau.
Ja, klar. Ja, ich fand es auch interessant, eine Partei zum Beispiel bei meiner Ortsbeiratswahl hier, ich weiß gar nicht, wer es war, SPD glaube ich, ist auch egal, jedenfalls eine der Leute, es gab 19 Stimmen für diese Ortsbeiratswahl und die meisten Listen waren exakt 19 Leute lang, sodass du halt ein Kreuz, dann kriegt jeder eine Stimme. Eine dieser Listen war nur 18 Leute lang. Der ist halt dann relativ sicher, dass der Erste reinkommt, so egal wie.
Weil
er kriegt halt immer, wenn die Leute oben ankreuzen, hat er halt immer 2 oder sie, ich weiß jetzt in dem Blick nicht, aber immer 2 Stimmen und der Rest halt nur eine.
Deswegen ist es gut, auf der ersten Stelle zu stehen, ne?
Ja, klar. Nun ja. Naja, und auch wenn die Leute so Reststimmen verteilen, was soll denn so? Ich wähle die Liste und dann denke ich mir aber, 5 Leute kreuze ich noch einzeln an. Dann kreuze ich wahrscheinlich von oben runter.
Vermutlich. Oh, ist mir hier aus der Kommunalpolitik allerdings auch bekannt. Mehrmals gab es das sogar schon hier. Mehrmals ist es mir jetzt bekannt. So alte Schlachtrösser, hier aus der Kommunalpolitik, die dann bei einer Wahl übermütig geworden sind und gesagt haben, ach nee, schreibt mich nicht nach oben, schreibt mich nach unten, ja, so wichtig ist es mir gar nicht, und halt im Hinterkopf hatten, so, sie sind so bekannt, sie werden eh gewählt, gell? Sie kriegen eh eben kumuliert und dann nicht reingekommen sind. Lange Gesichter, kann ich dir sagen.
Ja, das glaube ich.
Und dann natürlich eben auch, ja, ist so Befindlichkeiten, ja? So, nee, sie machen jetzt nichts mehr für die Partei und so, sie sind jetzt raus. So irgendwie mit dem Unterton, sie haben lang genug, sie sind jetzt in Rente, aber in Wirklichkeit sind sie einfach beleidigt. Gell? Ja, gut, ist dann halt so.
Ja, das geht.
Kann schief gehen.
Also ich im Haus hier, ich will jetzt keine dreckige Wäsche waschen, aber es gibt so Leute, die mal Hausmeister waren und dann nicht mehr Hausmeister sind, weil sie keinen Bock mehr auf die Aufgaben haben, aber weißt du, dann so innerlich dieses Hausmeister-Ding nicht weglegen können. Also wenn es darum geht, irgendwen anzuschnauzen und sich wieder Sheriff aufzuspielen und spielen, und wenn im Haus irgendwie sowas ist wie, keine Ahnung, der Bezirksschornsteinfeger kommt vorbei und macht irgendwie im Keller irgendwie diesen Schornsteinstumpf da sauber. Dann steht aber einer ganz vorne dran und labert den die ganze Zeit, während er arbeitet, voll, weil er muss sich um alles kümmern, er muss immer wissen, wo Ein- und Ausgang ist, aber er ist ja nicht mehr der Hausmeister. Also, weil wenn es darauf ankommt, irgendwas zu machen, wo Arbeit dran hängt, dann natürlich nicht. Aber wenn es irgendwo darum geht, sich wichtig zu machen und Leute von der Arbeit abzuhalten oder irgendwen anzuschnauzen und irgendwie die Hausordnung aufrechtzuerhalten, dann ist man plötzlich wieder. Ich war hier 36 Jahre lang Hausmeister, also ich höre jetzt auf.
Oh, Hausordnung ist auch so was Furchtbares. Ja. Ach, lass uns nicht damit anfangen. Das ist auch wieder so ein Downer.
Ich habe gerade, während du eben geredet hast, ist mir noch eine Sache aufgefallen über den Dresden-Tatort. Da spielt ja wohl als Kommissar-Anwärterin Jella Haase mit.
Ja, ich habe ja Fuck You Goethe nicht gesehen, muss ich gestehen.
Mir ging es aber jetzt nicht um Fuck You Goethe, mir ging es dabei eher um Vier Könige, den wir vor kurzem in der Sneak hatten. Da habe ich sie. Da ist sie mir aufgefallen. Und von da habe ich sie jetzt auch wiedererkannt. Ich gesagt, ist mir Fuck You Goethe schon wieder entfallen gewesen, dass sie da dabei war. Das stand hier allerdings auch gerade auf der Seite, ja, gebe ich zu.
Ja, da ist sie doch eine der ganz großen Zugpferde, neben dem Herr Mbarek.
Hast du sie gerade ein Pferd genannt? So. Sie jetzt auch ja.
Nee, sie ist ganz niedlich. Und genau das ist sie halt auch im Tatort. Sie ist halt so ein niedlicher Sidekick, wie man ihn in vielen Krimis ja jetzt hat. So eine, auch wieder ein Klischee. Ja, das junge Gemüse, was eben dauernd am Handy hängt und alles total digital macht. Und ja, ja, okay. Aber ich fand sie ganz niedlich und war okay.
Sie sah angenehm verpeilt, stand hier.
Ja, sie war so ein ganz guter Gegenpart zu den beiden Kommissarinnen, die ziemlich kantig sind schon, vor allem die eine.
Okay.
Also in ihrem Wesen kantig, meine ich jetzt.
Ja, wie gesagt, hab's ja nicht gesehen.
Ja,
was ich auch nicht gesehen habe, das ist ja eine Überleitung aus dem Bilderbuch.
Was du nie schaust.
Habe ich wirklich noch keine einzige Folge gesehen.
Ich verpasst was.
So Teaser. und ich sehe, dass du auf Twitter und auf Facebook sehe ich dauernd, dass du das schaust. Und
ja, ich trete
mir an den nächsten, hohl, das ist schon, der nächste Downer, da rollen sich mir auch schon wieder die Fußnägel hoch, und zwar The Bachelor. Erklär es mir.
Was ist da los? Es ist fast zu Ende.
Nein, also erstmal, was ist da los, dass du das guckst? Und dann als zweite Frage, die mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr interessiert wie die erste, was ist da in der Sendung los?
Was ist so? Also es ist natürlich einmal, es ist auch wieder ein Twitter-Phänomen, ganz klar. Und da ist es jetzt wirklich, also beim Tatort ist so, den schaue ich auch schon wegen Tatort. Aber beim Bachelor muss ich sagen, das schaue ich schon zu einem großen Teil auch einfach, weil es Spaß macht, auf Twitter mit anderen Leuten darüber abzugehen. Was schon eher ein Haten ist. Bachelor ist halt ganz großer Trash. Aber es ist halt, ich kann es nicht so ganz fassen. Es ist so eine für mich so eine perfekte Mischung aus einerseits merkt man, dass es total geskriptet ist. Also zum Teil wirklich, also jetzt letzte Woche waren die Hausbesucher, also die, er hat nur noch vier in der Auswahl und da besucht er die Familien, ja. Und was die Familien halt gesagt haben, das klang halt so fürchterlich nach Laientheater. Das war schrecklich. So, dass es einem wirklich wehtut. Also jetzt sind wir so in so einer Phase, wo es auch mir so wehtut, dass ich manchmal wegschalten muss, weil es mir so peinlich ist. Ich weiß auch nicht, ich werde es Ende auch noch schauen. Aber lustiger ist es ja in der Phase, wo eben noch viele Mädchen da sind und so Zickenkrieg ausbricht. Gell?
Also die, warte mal, lass mich mal ganz kurz für die Leute, die das auch nicht gucken. Der Bachelor ist ein Typ. Und dann gibt es irgendwie eine Horde von willigen Schlampen, die, ich sage das jetzt absichtlich so abwertend,
es ist wirklich so.
Die sich bei ihm bewerben, also die sich ihm so richtig widerlich anbiedern.
Genau, also und es ist...
Im Grunde ist es so der verwirklichte Männertraum. Du hast lauter so willige Weiber, richtig, die alle was von dir wollen. Und genau, das Ganze dürfen wir uns dann im Fernsehen angucken und dabei unsere Bierflasche vollsabbern. Ist das so die Idee?
Vollsabbern nicht, nee, gar nicht. Also... Nee, überhaupt nicht. Du hast einen Typen, der super schmierig ist. Also es ist wirklich jedes Mal, bei jedem Bachelor denke ich mir, das geht nicht schmieriger. Und es geht halt immer noch schmieriger. Und jetzt ist der auch noch so krass gebodybuildet, also wirklich so absurd gebodybuildet. Es ist absolut lächerlich. Es ist auch das wieder ein reines Klischee und eine Satire im Endeffekt. Also es ist eine Realsatire.
Ja, aber ist das den Frauen, die sich da bewerben, auch bewusst? Also spielen die das auch mit so einem Augenzwinkern? Oder?
Nee, das ist ja das Verrückte. Die spielen das überhaupt nicht mit einem Augenzwinkern. Also am Anfang hat man so das Gefühl, okay, die sagen einen Text auf. Und vielleicht ist es so auch so am Anfang, ich weiß nicht, aber das bekommt, also man merkt, dass dieses, ja, es ist einfach ein Lagerkoller, gell? Wie in ganz vielen anderen Reality-Formaten auch, die werden da in so einer Villa in Miami eingesperrt und es wird ihnen gesagt, dass das Erstrebenswerteste, das Erstrebenswerteste ist, die Rose zu bekommen bei der Nacht der Rosen, was bedeutet, dass du eine Runde weiter bist, und das Zweiterstrebenste ist, ein Date zu haben mit dem Bachelor und der erstrebenswerteste Typ auf der Welt ist, ja? Und dann hängen die also in dieser...
Ein Date mit ihm zu haben heißt also, dass sie ihn sonst irgendwie relativ wenig zu Gesicht bekommen.
Die bekommen dann gar nicht zu sehen. Das ist ein totaler Lagerkoller. Die werden in dieser Villa eingesperrt und hängen da rum und sonnenbaden und zicken halt rum. Und dann kommt der Bachelor, meldet sich mit FaceTime und sagt, hier, heute, hallo Ladies, bitte zurecht machen, Daniela, Leonie und Leonie Rosella. Ihr habt heute ein Dreier-Date mit mir. Und dann, alle total begeistert, ja. Also jedenfalls die drei, die anderen halt nicht. Und genau, und dann kommt er also mit so einem ganz pompösen Auftritt, so mit einem großen Limousine oder mit einem Motorboot oder mit einem Hubschrauber, ja, und holt die halt ab und geht dann mit denen Jetski fahren, weiß der Teufel was, und dann auf diesen Dates, also es gibt auch Einzeldates, aber auf diesen Gruppendates ist es dann meistens so, dass sich mindestens eine ganz brutal an ihn ranschmeißt, über die wird dann ganz böse abgehatet bei den anderen. Oder er schmeißt, und das war jetzt auch wieder extrem bei ihm, er schmeißt sich halt brutal an die Frauen ran. Also wirklich so, dass man die Schamesröte in den Wangen hat. So eine, die er, wo es eigentlich klar war, er will sie abservieren, also oder die kriegt halt keine Rose. Oder war nicht klar, aber man hatte so die Vermutung. Die nimmt da so kurz vor der Rosenvergabe, nimmt das so nochmal zur Seite, geht mit ihr auf die Terrasse und knutscht wirklich brutal mit ihr rum. Ja, wo man sich denkt, okay, ja, muss man jetzt nicht gesehen haben. Und dann serviert er so ab. Wo ich mir denke so, welche Frau lässt das mit sich gefallen? Ja, also auch welche der anderen Frauen. Also das kann nicht sein. Und die Frauen sind halt, ist schon ein Durchschnitt durch die Gesellschaft. Gell? Es ist auch jetzt noch eine Referendarin oder junge Lehrerin oder sowas dabei, gell? Wo man sich denkt, okay, es sind jetzt nicht nur Pornodarstellerinnen.
Ja, weil ja. Durchschnitt durch die Gesellschaft würde auch bedeuten, dass da auch eine mit über 75 Kilo dabei ist. Und
solche Durchschnitte natürlich nicht. Die sind schon alle jung, schlank, blond und dicktätig. Ist ja klar. Ja, wie sollten sie anders sein?
Ja, Durchschnitt in Anführungszeichen.
Genau, Durchschnitt halt. Obwohl doch, ja, mittlerweile sind alle blond. Letzte Woche ist die letzte Brünette rausgeflogen. Das ist eigentlich meistens so, am Anfang werden alle Brünetten rausgefiltert. Das war beim letzten Bachelor schon so, ich weiß nicht, warum es so ist.
Wegen dem Klischee halt.
Wegen des Klischees, ja, logisch. Natürlich ist das beschämend und lächerlich und albern, aber es ist.
Die Diskussion auf Twitter dazu, ist die denn sich all dieser Dinge bewusst und die Leute,
ja, total,
die Leute
total, haben also total, die ist total ironisch.
Also man diskutiert dann quasi darüber, was man sich da als Konzept ausgedacht hat und ob der,
also ich habe ein paar Stimmen gelesen tatsächlich, die sich darüber geärgert haben, dass bestimmte Frauen rausgeflogen sind, weil die ja die einzigen gewesen seien, die intelligent gewesen seien, also keine Ahnung, konnte ich jetzt überhaupt nicht so nachvollziehen, aber ich finde auch, das ist gar nicht Thema. Also, es ist einfach eine.
Also es muss eigentlich eine Metadiskussion, ja, sein darüber,
genau,
wie das ganze Konzept gedacht ist und warum. Also
man muss ausblenden, wie das für die Frauen ist oder warum diese Frauen da mitmachen, weil den muss wirklich. Also, entweder sind es alles Schauspielerinnen oder ihnen wurde massiv ins Hirn geschissen. Also, das. Ich glaube, es ist letzteres der Fall. Warum das dann funktioniert, warum die zu dem werden, wie sie da sind, das verstehe ich. Das ist einfach, ja, im Endeffekt ist es eine Art Gehirnwäsche. Die werden in dieser Villa eingesperrt und es wird ihnen von morgens bis abends gesagt, dass der Bachelor das Einzige ist, was ihr Ziel in ihrem Leben hier ist. Ne? Und das, irgendwann frisst du das halt, ist ja klar. Oder du gehst sofort, ne? Klar.
Gibt's ja, gut, natürlich also auch. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man beschließt, ich bin jetzt hier dabei. Ich habe mich vorher entschlossen, hier mitzumachen. Und jetzt will ich das Ding gewinnen. Und dann einen gewissen Ehrgeiz entwickelt. Unabhängig davon, ob der Bachelor jetzt das Geilste ist.
Ja, und dann kommt aber eben diese, das ist von, glaube ich, von Brecht oder von, nee, ist von Marx. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und das,
ja, klar,
das kommt dann da halt. Du lebst in dieser Welt, wo der Bachelor alles ist und bist vorher vielleicht wirklich in so einer Spielshow-Idee reingegangen und lebst das dann aber irgendwann und denkst dann so, boah, ja, der Bachelor ist wirklich das Geil. Ich bin schon ein bisschen verliebt.
Ja, kann ich zumindest mir vorstellen, dass was passieren kann, ja.
Und wenn man eben dieses Demütigende, und es ist ja ein fürchterliches Frauenbild, was dahinter steckt, gell? Braucht man nicht drüber reden. Wenn man das ausblendet, dann ist es einfach eine lockere Unterhaltung mit einer schönen Meta-Unterhaltung auf Twitter. Ich habe die Woche mal in Germany's Next Topmodel reingeschaltet, weil ich dachte, oh, vielleicht ist das ja ähnlich. Das halte ich nicht aus. Weil das ist ja. Also da habe ich das Gefühl, da werden einfach nur junge Mädchen gedemütigt. Da geht es einfach nur darum, sich daran zu ergötzen, wie junge Mädchen gedemütigt werden und gebrochen werden. Und ja, da hatte ich, muss ich sagen, wenig Bock drauf.
Also Germany's Next Topmodel habe ich in den Anfangsstaffeln zumindest mal geguckt. Insofern, ja, das würde bedeuten, beim Bachelor ist es jetzt nicht so, dass die irgendwie, während sie gerade kein Date mit ihm haben, irgendwelche Spiele gegeneinander bestreiten müssen.
Nö, überhaupt nicht. Die hängen nur rum.
Okay.
Nee, und leben da im Luxus. Also, nee, bei Champions League Topmodel ist ja dieser, eigentlich immer, wenn ich anschalte, höre ich diesen Satz so, ja, wenn du es weit bringen musst, dann musst du dir auch die Haare abschneiden oder dann musst du von deinem hohen Ross runterkommen und dann musst du auch mal ein bisschen zurückschneiden. So immer so dieses, okay, du hast nichts zu sagen, du hast nichts zu melden und das musst du endlich kapieren, dass du hier nichts zu melden hast. Ja, und dass du nur groß werden kannst, wenn du gar nichts zu melden hast.
Ja. Das stimmt. Also das ist im Grunde eine Sadismus-Show.
Total.
Die ganze Zeit nur darauf abzielt, irgendwie jetzt schmieren wir sie noch mit Matsch ein und dann stellen wir sie komplett matschig und dreckig und mit abgeschnittenen Haaren und
frierend.
Frierend, kleine, heulende, dreckige Mädels mit viel zu wenig Klamotten auf dem Times Square oder so.
Genau.
Und wenn sie sich dann so richtig, wenn sie dann heulen, dann halten wir mit der Kamera eine Großaufnahme drauf, weil dann haben wir unser Tagesziel erreicht. Ja. Also gut, ich verstehe das Konzept bei Hausmeister. Ich habe auch die Befürchtung, so ein bisschen um dich jetzt, dass vielleicht auch das Sehen das Bewusstsein bestimmt. Und ich würde das sein.
Und das ist ganz sicher so.
Dass es ja auch so ist, dass Leute, die immer Bildzeitung lesen, irgendwann, wenn sie sich immer nur aus der Bildzeitung informieren, können sie da am Anfang mit so einem Bewusstsein reingehen. Mir ist ja klar, dass die versuchen, mich zu manipulieren. Und zwei Jahre später diskutiert man dann mit solchen Leuten über irgendeinen Sachverhalt und dann erinnern sie sich nicht mehr, wo sie die Fakten, die sie im Kopf zu haben glauben, wo sie die herhaben. Das ist dann nicht mehr, abgespeichert wird nicht, dass sie das in der Bildzeitung gelesen haben, abgespeichert wird, was ihnen da gesagt wurde. Und
der Unterschied ist allerdings, dass ich ja tatsächlich dauernd in der Metadiskussion bin. Das ist eher so, wie wenn ich Bildzeitung lese und parallel immer noch den Bildblog lese.
Ich wollte das jetzt auch nicht eins zu eins gleichsetzen. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass ich ein bisschen Angst um dich habe und dass du deinen Konsum von Trash TV ein bisschen zurückfahren solltest. Ich wollte es hier mal in der Öffentlichkeit gesagt haben.
Ich werde es versuchen. Es ist ja bald vorbei und mal sehen, was als nächstes kommt. Ich meine, Dschungelcamp war ja jetzt auch, also das, die großen, Big Brother kommt wahrscheinlich bald näher, aber das schaue ich nicht mehr.
Tu dir das nicht an.
Big Brother habe ich früher geschaut, ganz am Anfang, als es tatsächlich noch ein soziales Experiment war, aber seit da auch nur noch Pornodarstellerinnen und Tätowierer mitmachen, macht es mir keinen Spaß mehr, was ja auch schon seit 10 Jahren der Fall ist, mindestens. Also, ich habe die letzten 10 Staffeln wahrscheinlich nicht gesehen.
Eine hatte ich mal gesehen, habe ich auch hier in der Sendung drüber geredet, vor, ich weiß nicht mehr wie lange, 1-2 Jahren. Aber ich habe es auch nicht durchgehalten. Ich habe ja 4 Folgen geguckt oder so und dann war es mir auch wieder zu viel.
Ich glaube, ich habe die ersten 3 Staffeln fast komplett geschaut.
Glaube ich
nicht. Aber dann so 4., 5.
Ich kann mich an Jürgen und danach an nichts.
Ja, das war ja erste Staffel.
Ja, die habe ich gerade gesehen. Da war es halt auch noch neu, ne? Da musste man gucken und ich war auch jung und dumm und hatte zu viel Zeit zum Fernsehen gucken.
Tja,
naja. Gut, genügend Trash-TV für eine Sendung Sneakpot.
Er redet ja sonst keiner drüber. Müssen wir ja machen, wenn ich da bin.
Wenn du da bist, dann muss ich die Chance, auch wenn es mich so ein bisschen anwidert, diese Themen hier in die Sendung zu holen, muss ich es machen in dem Augenblick. Die Chance darf man natürlich nicht durchrutschen lassen. Insofern danke ich dir, dass du da warst, Christoph. Der Stefan ist ja verreist gewesen dieses Wochenende. Du bist eingesprungen, gerne. Umso besser, dass du mal wieder in der Sendung warst. Und nächste Woche werden wir mal sehen, wie es läuft und wer dann hier ist. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Schreibt Kommentare auf sneakpot.de. Folgt uns auf Twitter und Facebook. Und wenn ihr Lust habt, Metadiskussionen zu führen, dann ist das auf dem Twitter für euch da.
Genau, wenn ihr noch betroffen seid oder noch Fragen offen habt, dann findet euch an Twitter. Da ist der genau, da ist der Vorhang noch offen.
Tschüss.
Ja. Und tschüss.